Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Swatch als Zwangslieferant für die Konkurrenz. Für die Uhrwerke gilt das nicht mehr, sagt die Wettbewerbskommission.
Innovation kommt, Investition kommt, das ist positiv, aber das muss stufenweise geschehen, sonst ist ein Problem für den Wettbewerb.
Deshalb darf sich Swatch nur langsam zurückziehen. Zürich als Drehscheibe für die chinesische Währung. Gut möglich, sagt der Top-Banker aus der Volksrepublik.
Probably Zurich could be one of Centers RMB of your market.
Das ist aber keine Frage der Ökonomie, sondern der Diplomatie. Dann Wirtschaftswachstum um jeden Preis? Fragezeichen. Auf keinen Fall, sagt die Ökonomin.
Wir müssen so arbeiten, dass die Unternehmen möglichst innovativ sind, auf Veränderungen reagieren können. Aber Wachstum darf nicht das Ziel sein.
Wie passt das zu einer alternden Gesellschaft, die auf Wachstum angewiesen ist, nur schon um die Renten zu finanzieren? Dazu ein Gespräch im zweiten Teil der Sendung. Trend, heute mit Ivan Lieberherr. In der Schweizer Uhrenindustrie überstrahlt Swatch meistens alle anderen. Der Bieler Konzern hat eine sehr dominante Stellung. Bei der Produktion von mechanischen Uhrwerken, aber vor allem bei der Produktion der sogenannten Assortiment, der innersten Kleinteile eines Uhrwerks. Swatch möchte sich gerne vom Lieferzwang für Uhrwerke und Einzelteile für die Konkurrenz befreit wissen. 2,5 Jahre dauerten die Verhandlungen innerhalb der Branche und mit der Wettbewerbskommission. Das Resultat, ein Teilerfolg für Swatch. Tobias Fessler berichtet.
Die Zahl spricht für sich. Swatch-Tochter ETA baut in Grenchen mehr als 7 von 10 mechanischen Uhrwerken zusammen, die in der Schweizer Uhrenindustrie überhaupt hergestellt werden. Das heisst, viele Konkurrenten machen selber gar keine Werke und sind auf die Lieferung von Rohwerken der Swatch Group angewiesen. Die Wettbewerbskommission sagt nun, Swatch darf, wie dies die Bieler seit längerem wiederholt forderten, diese Lieferungen bis 2019 schrittweise einstellen. Die betroffenen Uhrenhersteller werden sich von der Swatch Group lösen müssen, das sagt Vincent Martene, Präsident der WEKO.
Ja, ich glaube, dass mehr Unabhängigkeit wird kommen. Das glaube ich wirklich. Und gemäß diesem Entscheid stufenweise wird das in Ordnung passieren.
Das Luxussegment der Uhrenbranche wird damit wenig Probleme haben. Viele haben vorgesorgt und in der Zwischenzeit eigene Pläne für Uhrwerke geschmiedet oder bereits eine eigene Manufaktur aufgebaut. Schwieriger wird es für die Hersteller von Uhren mittlerer Preisklasse, also jener Zeitmesser für 800 bis 12.000 Franken. Dazu gehört die Baselbieter Firma Oris. Ihr Problem? Der Preis. Denn die ETA produziert die Rohwerke der Uhren in so großen Stückzahlen, dass sie konkurrenzlos günstig ist. Andere Uhrwerke seien schlicht zu teuer, moniert Rolf Studer, Vizepräsident der Oris. Der WEKO-Entscheid löst bei ihm Kopfschütteln aus. Er begründet mit der Vergangenheit.
Der Grund, warum die ETA heute so aussieht, wie sie aussieht, ist, weil in den Jahren der Uhrenkrise viele Uhrenmarken ihre Werkproduktion stillgelegt haben und in der Folge die Werke von ETA oder ihren Terminieren bezogen haben. Nur wegen diesem gemeinsamen Vorgehen damals in der Uhrenkrise und diesen dadurch erreichten Volumen hat ETA zu dem werden können, was sie heute ist.
Auch Oris hat damals während der Uhrenkrise zugunsten der ETA ihre eigene Uhrwerksproduktion eingestellt. Die unabhängigen Uhrenhersteller, die sich im mittleren Preissegment behaupten wollen, haben ein grosses Problem, erklärt Marc Amstutz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Freiburg.
In diesem Massengeschäft muss man effizient sein. Effizient ist zurzeit nur Swatch. Und wenn die Swatch-Bestandteile nicht geliefert werden, ja dann haben mittlere und kleinere Unternehmen ein Riesenproblem.
Für ihn ist deshalb der WEKO-Entscheid höchst problematisch, denn habe ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung wie die Swatch, müsse ein Unternehmen gemäß Artikel 7 des Kartellrechts auch liefern.
Was die WEKO hier entschieden hat mit dieser einvernehmlichen Regelung, ist letztlich, dass Artikel 7 ab 31. Dezember 2019 für Swatch nicht mehr anwendbar ist.
Trotz dieses Widerspruchs mit dem Gesetz wird sich in der Uhrenbranche kaum jemand eine Opposition gegen den Branchenprimus Swatch leisten können. Denn die Bieler haben in Rechtsstreitigkeiten allein schon Kraft ihrer Größe mit Sicherheit den längeren Atem.
Trend.
Frauen haben in der Schweiz nach wie vor nicht die gleichen Chancen wie Männer. Das zeigt der neueste Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums WEF. Immerhin, die Schweiz hat sich weiter raufgearbeitet. Im Vergleich mit über 130 Staaten kommt sie auf Platz 9. Wo sich die Schweiz verbessert hat, sagt WEF-Ökonomin Margareta Jenny Canus im Gespräch mit Klaus Ammann.
Wir sehen vor allem eine Verbesserung bei der wirtschaftlichen Beteiligung der Frauen. Da ist es insbesondere zu einer Verbesserung im Bereich der Lohngleichheit gekommen. Weiterhin sehen wir auch Verbesserungen im Bildungsstand sowie auch bei der politischen Beteiligung.
Sie haben jetzt gerade die politische Beteiligung angesprochen. Da hat sich die Schweiz zwar verbessert, sie ist aber zurückgefallen. Jetzt, wenn wir die Rangliste nur in Bezug auf diesen Punkt anschauen. Was ist da passiert?
Ja, das ist richtig. Also im Vergleich zur eigenen Historie hat sich die Schweiz im Vergleich zum vergangenen Jahr verbessert. Allerdings haben sich andere Länder noch stärker verbessert, sodass die Schweiz im Ranking zurückgefallen ist. Da sehen wir also, dass zum Beispiel Deutschland und Kuba da die Schweiz überholt haben im vergangenen Jahr.
Was haben denn die konkret besser gemacht?
In diesen beiden Ländern gibt es eine stärkere Beteiligung an der politischen Seite im Land, das heißt mehr Ministerpositionen in den beiden Fällen.
Jetzt hat die Schweiz ja mit Nicaragua die Plätze getauscht. Nicaragua ist von 9 auf 10 zurückgefallen, die Schweiz von 10 auf 9 vorgestoßen. Mhm. Das ist doch einigermaßen überraschend, dass diese beiden Länder in Bezug auf den Gender Gap so nahe beieinander sind.
Da muss man natürlich betrachten, dass der Gender Gap Bericht nicht den Lebensstandard misst, sondern wirklich die Gleichstellung von Frauen und Männern unabhängig vom Lebensstandard sich anschaut. Also die genau auf den Unterschied abzielt. Das ist wichtig bei der Interpretation der Ergebnisse. In Nicaragua sehen wir dennoch, dass bei der politischen Beteiligung die Ergebnisse deutlich besser sind als in der Schweiz. Da gibt es also zum Beispiel mehr Frauen im Parlament, da gibt es auch mehr Frauen in Ministerpositionen. Das mag überraschend sein, das ist aber zum Teil in weniger entwickelten Ländern der Fall.
Kann man denn sagen, dass die Schweiz eben vor allem in dieser politischen Teilhabe, dass sie da arbeiten muss, um diesen Graben zwischen Frauen und Männern zu verkleinern?
Ja, gerade da in diesem Bereich ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern besonders groß, innerhalb der vier Bereiche, die wir uns anschauen. Wir schauen uns also die wirtschaftliche Beteiligung, Bildungsstand, die Gesundheit und die politische Beteiligung an. Den größten Unterschied sehen wir bei dieser politischen Beteiligung. Da ist die Schweiz nicht alleine. Für die meisten Länder ist das der schwierigste Bereich, in dem es noch den größten Nachholbedarf gibt. Auch für die Schweiz, gerade was den Anteil der Frauen in den Parlamenten angeht.
Die chinesische Währung, der Renminbi, soll international mehr Gewicht erhalten. Ja, er soll es sogar mit dem Dollar und dem Euro aufnehmen. Das hofft zumindest die chinesische Regierung. Das hofft auch ein ranghoher Vertreter des chinesischen Finanzplatzes, der diese Woche in Zürich war, also dort, wo man hofft, bald schon den Zuschlag für den Handel mit Renminbi zu erhalten. Am Rande eines Wirtschaftsanlasses nahm sich der chinesische Topbanker Zeit für eines seiner seltenen Interviews und für Evelyn Kobler.
Sun Zhuoxiang kommt viel herum. Als Chefökonom der Agricultural Bank of China vertritt er eine der größten Banken Chinas. Im Gespräch in Zürich wurde rasch klar, Xiang ärgert sich, dass der internationale Devisenmarkt noch immer vom US-Dollar dominiert wird und dass somit auch China stark vom Dollar abhängig ist. Das müsse sich ändern.
The long term, I think, is to promote RMB as one of the most important international currencies.
Langfristig müsse auch der Renminbi zu den wichtigsten Währungen der Welt zählen, Su Xiang. Er verweist auf die chinesische Regierung. Sie lässt schrittweise immer mehr Handel mit Renminbi zu. Jüngst wurde zum Beispiel London als neue Handelsplattform bestimmt. Eine Rolle, um die sich auch die Schweiz bemüht. Mit Erfolg? Der chinesische Bankenökonom, der unter anderem in den USA studiert hat, bleibt vage. Ja, vielleicht könnte in Zukunft auch Zürich eine von mehreren Renminbi-Drehscheiben sein.
In the future, probably Zurich could be one of centers RMB of your market.
Entsprechende Gespräche überlässt er aber der Diplomatie. Derweil will er, genau wie auch die Regierung, im Ausland für den Renminbi werben. Bis der allerdings zu den wichtigsten Währungen der Welt zähle, brauche es Zeit und Geduld, mahnt Xiang.
So it's take longer time for RMB to become compatible We must be patient.
Und er fügt an, der US-Dollar werde wohl schon noch 3 Jahrzehnte lang seinen Platz als internationale Leitwährung behaupten können. Chinas Regierung braucht also einen langen Atem.
Evelyn Kobler. Die Grenzen des Wirtschaftswachstums. Wir ergründen sie in einer losen Gesprächsserie. So haben wir bereits die Ökonomin Irmi Seidel gefragt, wie eine Postwachstumsgesellschaft denn aussehen könnte.
Eine Postwachstumsgesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Politik der Wachstumsförderung mehr betreibt, dann, dass die wachstumsabhängigen Bereiche umgebaut werden, sodass sie wachstumsunabhängig sind, wie Alterssicherung, Gesundheitssicherung und so weiter.
Und das ist leichter gesagt als getan, denn gerade um die Altersvorsorge zu garantieren, sind wir gewissermaßen zu Wachstum verdammt. Was ist zu tun? Darüber reden wir gleich nach weiteren Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Charles Liebherr.
Raoul Weil, ehemaliger UBS-Topmanager, sitzt in Italien in Untersuchungshaft aufgrund eines internationalen Haftbefehls. Am Dienstag musste er das erste Mal in Bologna vor dem Richter erscheinen. Die US-Behörden werfen Weil vor, Tausenden von amerikanischen Bürgern bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Die Anhörung war der erste Schritt hinsichtlich einer möglichen Auslieferung von Weil an die USA. Die Großbank Credit Suisse meldet für das dritte Quartal einen Reingewinn von 454 Millionen Franken, ein überraschend tiefer Gewinn. Flau verlief vor allem das Geschäft im Investmentbanking. Im Private Banking blieben die Erträge nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Schweizer Pharmaindustrie floriert weiter. Im vergangenen Jahr steigerte sie die Bruttowertschöpfung um 1 Milliarde Franken auf 19,3 Milliarden Franken und damit ist sie im Gegensatz zu anderen Branchen seit 2008 stets gewachsen. Diese Zahlen zusammengetragen hat der Branchenverband Interpharma. Insgesamt erhöhte die Branche in den letzten Jahren ihren Anteil an der gesamten Schweizer Wirtschaftsleistung auf 3,3%. Wie gut es der Pharmabranche geht, zeigt sich auch in den Zahlen von Novartis. Novartis hat im dritten Quartal seinen Umsatz um 4% auf 14,3 Milliarden Dollar steigern können. Der Pharmakonzern profitiert noch von der schwachen Generika-Konkurrenz für das Medikament Diovan. Vor dem Start der europäischen Bankenaufsicht will die Europäische Zentralbank die Bücher von 128 der größten Banken im Euroraum durchleuchten. Die Überprüfung soll im November beginnen und einschließlich von Stresstests etwa ein Jahr dauern. Im November 2014 dann soll die EZB die Aufsicht über die 128 Banken definitiv übernehmen.
Trend, Thema.
Immer mehr Alte, immer weniger Junge. In der Schweiz leben 1600 Menschen, die 100-jährig oder älter sind. Will heißen, bald müssen 2 Erwerbstätige einen Rentner finanzieren. 2:1. In den Anfängen der AHV betrug dieses Verhältnis noch 5:1. Schon bald werden deshalb die Sozialversicherungen in die roten Zahlen rutschen. Das Problem ist zwar erkannt, Reformprojekte endeten bisher aber regelmäßig in einer Sackgasse. Auch der aktuelle Vorschlag von Bundesrat Alain Berset zur Altersvorsorge 2020 ist heiß umstritten. Was bedeutet es für die Schweizer Wirtschaft, wenn wir alle immer älter werden? Ist die Wirtschaft zum Wachsen verdammt, um nur schon die Renten zu garantieren? Und das in einer Zeit, in der immer öfters von den Grenzen des Wachstums die Rede ist? Über dieses Dilemma sprach Barbara Wittmer mit Monika Büttler, Professorin für politische Ökonomie an der Universität St. Gallen.
Monika Büttler, Sie sind 51-jährig. Sie werden voraussichtlich im Jahr 2026 pensioniert. Werden Sie dann noch eine AHV erhalten?
Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Ich werde zur ersten Generation gehören, wenn der Plan Berset durchkommt, die wirklich mit 65 dann AHV kriegt. Ich nehme schon an, dass die AHV, und ich bin eigentlich überzeugt, dass es die AHV noch gibt. Wir werden aber dann auch über die Finanzierung streiten.
Und die zweite Säule, die Pensionskasse, wird die Ihnen eine Rente zahlen? Von welchem Szenario gehen Sie da aus?
Auch da gehe ich davon aus, dass ich eine BVG-Rente kriegen werde. Wir haben bei unserer Kasse an der Hochschule St. Gallen bereits etliche Kürzungen gehabt in den letzten paar Jahren. Ich nehme an, dass die Reformen weitergehen und das, mit dem ich mit 50 geplant habe, nicht unbedingt das ist, was ich mit 65 kriegen werde. Ich gehöre natürlich eindeutig zu den Privilegierten einerseits und andererseits habe ich immer alle Lücken in der Pensionskasse versucht zu decken, bevor ich mehr Geld ausgab. Also ich denke, das ist auch wirklich wichtig, dass die Eigenverantwortung gerade von Leuten, die genug verdienen, die ist auch wichtig für die Finanzierung.
Was macht Sie optimistisch, Monika Büttler, dass Sie dann eben im 2026 bei Ihrer Pensionierung tatsächlich in einen geruhsamen Ruhestand übertreten können?
Ja, die Schweiz hat gezeigt immer wieder, dass sie die Versicherungen, die Sozialversicherungen, die Steuersysteme auch rechtzeitig anpassen kann. Auch wenn es nicht ohne Einschnitte gibt bei den Leistungen, bei den Beiträgen, bin ich sehr optimistisch, dass die Schweiz dies auch dieses Mal auf die Reihe bringt.
Wenn wir kurz zurückblicken, seit es die AHV gibt, gab es auch immer wieder Stimmen, die sagten, die AHV wird in die roten Zahlen fallen, sie wird eine schwere Bürde für die Jungen sein. Das ist eigentlich bisher nicht passiert. Gab es da zu viel Schwarzmalerei in der Vergangenheit?
Es ist sehr schwierig natürlich zu planen und man muss auch sehen, dass aufgrund von gewissen pessimistischen Erwartungen gewisse Korrekturen vorgenommen wurden, mehr Beiträge des Bundes, also dass sich deshalb eigentlich die Prognosen nicht bewahrheitet haben. Dann hat die Migration hat sich geändert, haben mehr Hochqualifizierte, aber im Wesentlichen sind die Fehler nicht ganz so groß, wie sie immer dargestellt werden, weil es hat sich ein paar Jahre verzögert. Es bestreitet heute allerdings niemand mehr, dass die AHV tatsächlich in rote Zahlen kommt. Ob das 2020, 2023, 2026 ist, spielt dann eigentlich nicht so eine große Rolle.
Wenn wir die aktuelle Situation noch kurz anschauen, die AHV schreibt schwarze Zahlen, die Pensionskassen haben einen einigermaßen passablen Deckungsgrad. Ist das denn nun Grund zur Freude oder müsste das eher beunruhigen, weil man die Probleme eben nicht kommen sieht, die wohl irgendwann mal kommen?
Ja, es ist eigentlich ein Unding, in Jahresrechnungen zu rechnen bei der AHV, weil die Verpflichtungen sind für die nächsten 40 Jahre. Auch die Beitragsgeschichten sind für die nächsten Jahre und wenn man das wirklich richtig buchen würde, eben nicht nur Jahr für Jahr anschauen würde, ist die AHV heute schon in roten Zahlen. Also wir versprechen mehr, als dass wir schlussendlich einnehmen und das Kapital zur Seite gelegt haben. Bei der beruflichen Vorsorge versteckt diese halbwegs okay Deckungsgrase versteckt, dass bereits heute sehr große Beiträge von Jungen zu den Alten fließen, die es eigentlich nicht geben sollte.
Also gewisse Probleme werden verdeckt, heute noch, aber sie werden sich früher oder später zeigen, Monika Büttler. Dann gibt es verschiedene Rezepte, wie wir damit umgehen können. Ein viel gehörtes Rezept, um eben diese demografische Alterung zu bewältigen, ist das Rezept, wir müssen alle länger arbeiten. Was halten Sie davon?
Ich denke, länger arbeiten ist sicher kein Problem für die gut ausgebildeten Leute. Da sollten Anreize dazu bestehen, dass diese Menschen auch tatsächlich länger im Arbeitsleben bleiben. Es ist illusorisch und auch nicht unbedingt wünschbar für Leute mit körperlich anstrengenden Berufen, psychisch anstrengenden Berufen. Die sind nicht nur ausgelaugt, früher als eine Professorin beispielsweise, sondern sie haben dann auch eine kürzere Lebenserwartung. Also auch im Sinne der Gerechtigkeit macht es Sinn, dass man eine gewisse Differenzierung hat.
So gesehen taugt das Rezept länger arbeiten, um das Problem zu lösen, dass wir immer alle älter werden und immer weniger junge nachkommen. Das taugt nicht wirklich.
Es taugt schon wahrscheinlich für etwa 80% der Bevölkerung. Man muss auch sehen, als die AHV eingeführt wurde 1948, war das Rentenalter 65. Und die strengen Berufe waren damals noch strenger und es war die Lebenserwartung noch tiefer. Man hat das dort bewältigt. Natürlich könnten alle länger arbeiten, aber ich glaube, wir sind in der Zwischenzeit auch so reich genug, dass wir wirklich denjenigen, die eben nicht mehr weiterarbeiten können, auch einen früheren Aufstieg ermöglichen sollten.
Ein anderes Rezept, um eben mit diesem Problem der demografischen Alterung umzugehen, ist, dass wir einfach junge Leute importieren aus dem Ausland, die hier arbeiten und die hier die Sozialversicherungen füllen. Was halten Sie davon, Monika Büttler?
Also junge Leute zu holen, um die Sozialversicherung zu finanzieren, das ist natürlich ein Unding, das sollte man nicht machen. Wenn die jungen Leute kommen, weil der Schweiz die Kräfte fehlen, in Ingenieurberufen, in anderen Berufen, dann ist es was anderes. Und wenn für die AHV dann was übrig bleibt, umso besser. Aber junge importieren, um die Sozialversicherungen zu sanieren, das geht einfach nicht auf.
Was heißt es denn nun für die Schweizer Wirtschaft, dass wir älter werden und weniger junge nachkommen? Ist das überhaupt schlimm? Ist das ein Problem?
Ich denke, ich bin hier verhalten optimistisch. Die Wirtschaft hat immer wieder manchmal ein bisschen verzögert auf Änderungen reagiert. Ich möchte hier an die Frauen erinnern, die vermehrt jetzt im Arbeitsmarkt drin sind. Und wo es doch plötzlich mit dem Arbeitskräftemangel möglich ist, dass man flexible Lösungen anbietet, auch für Familien mit Kindern. Ich denke, viele Firmen beginnen langsam zu merken, dass die älteren Arbeitnehmer nicht in jedem Fall eine Kostenfalle sind, sondern eben oft auch zusätzliche Leistungen bringen können. Sie sind zuverlässiger, fallen weniger aus. Aber das braucht eine gewisse Zeit.
Was heißt es denn für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft? Gibt es überhaupt noch Entwicklungsmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten in einer alternden Gesellschaft? Oder kann man auch sagen, es ist okay, wenn sich die Schweizer Wirtschaft halt nach und nach etwas verkleinert, weil eben dann auch weniger Leute da sind?
Also wenn es weniger Leute da sind, dann ist klar, dass die Wirtschaft wahrscheinlich weniger wächst. Wirtschaftswachstum per se darf auch kein Ziel sein. Wir müssen so arbeiten, dass die Unternehmen möglichst innovativ sind, auf Veränderungen reagieren können. Aber Wachstum darf nicht das Ziel sein.
Können sich denn die Sozialversicherungen noch finanzieren, vor allem die zweite Säule, wenn die Schweizer Wirtschaft stagniert oder sogar schrumpft? Von welchem Szenario gehen Sie da aus?
Also die zweite Säule hängt ja stark von der Kapitalmarktrendite ab. Nicht unbedingt vom Wirtschaftswachstum per se. Die Kapitalrendite ist natürlich ein Bestandteil des Wirtschaftswachstums. Man kann es so in einer Allgemeinheit nicht beantworten. Ich gehe aber auch nicht von einer schrumpfenden Schweiz aus. Seit den 70er Jahren haben wir alle paar Jahre wieder Mahner, die sagen, die Schweiz wächst nicht mehr oder die Welt wächst nicht mehr. Und es hat immer wieder Anpassungspfade gegeben. Und ich denke, wir werden sicher nicht 3, 4, 5% Wachstum pro Jahr haben, aber so ein langsames Wachstum sehe ich auch in den nächsten Jahren noch.
Zum Schluss, was heißt das denn nun für die Schweizer Wirtschaft? Welche Branchen haben gute Karten jetzt in diesem Umfeld? Sicher das Gesundheitswesen. Gibt es denn auch Branchen, wo Sie sagen, für die wird es echt schwierig in einer alternden Gesellschaft? Die sollten sich nach neuen Wachstumsmöglichkeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten umsehen.
Oh, ich würde hier nie einer Firma oder einer Branche eine Empfehlung geben. Die merken das selber. Die merken selber, wenn sie ihre Produkte nicht mehr verkaufen können. Und es gibt immer wieder Wachstumsmärkte. Wenn man jetzt nach Japan schaut, mit sehr vielen älteren Leuten, die Robotronik hat plötzlich einen Zulauf gekriegt, stark gewachsen. Hilfsmittel für ältere Leute werden nachgefragt. Man sieht aber auch beispielsweise die Löhne von schlecht Ausgebildeten wieder stärker ansteigen, weil die halt für die Pflege gebraucht werden. Die Firmen merken selber, ob ihre Produkte nachgefragt werden oder nicht.
So gesehen, die Schweizer Wirtschaft muss sich anpassen, aber sie kann sich anpassen. Sie zeichnen ein relativ entspanntes Bild, obwohl wir in einer alternden Gesellschaft leben.
Man muss sich schon klar sein, die demografische Änderung kostet. Die Jungen werden mehr Geld aufwenden müssen für die Älteren, als das wir noch machen mussten. Das kostet alles. Aber das Wichtigste am Ganzen ist, neben der Sanierung der Sozialwerke, dass man den Wirtschaftssubjekten, also den Firmen, den Leuten auch genügend Freiraum lässt, dass sie sich anpassen können.
Die Ökonomin Monika Büttler von der Universität St. Gallen über sichere Renten und die Herausforderung, diese zu finanzieren. Die Fragen stellte Barbara Wittmer.
Trend zum Schluss.
In Frankreich gibt's ja immer mal wieder Streiks. Aber diesmal steht ein besonderer an. Ein Streik der Fußballclubs. Am letzten Novemberwochenende wollen sie die Spiele der ersten und zweiten Liga allesamt ausfallen lassen. Das ist ihr Protest gegen die geplante Reichensteuer der sozialistischen Regierung. Bei Löhnen von über 1 Million Euro langt der Staat ab nächstem Jahr kräftig zu. Alles, was über 1 Million liegt, wird mit einem Satz von sage und schreibe 75% besteuert. Freilich, nicht die Spieler zahlen, sondern eben die Clubs. Denn sonst wären Weltstars wie Zlatan Ibrahimovic kaum zu halten. Ein grobes Foul kritisieren die Clubs. Aber nicht, weil es teuer wird für sie. Viel schlimmer. Ausgerechnet die schwerreiche AS Monaco, die dank finanzieller Hilfe eines russischen Milliardärs wieder in die Eliteklasse aufgestiegen ist. Ausgerechnet die AS Monaco ist nicht steuerpflichtig in Frankreich. Sie genießt, wie das gesamte Fürstentum, einen Sonderstatus. Mit der vielbeschworenen Egalité ist das ebenso eine Sache in Frankreich. Das war's für heute. Trend, das Magazin der Wirtschaftsredaktion von Radio SRF, gibt's nächste Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Oder rund um die Uhr im Internet. Sie finden uns unter srf.ch, oben rechts bei den Sendungen.
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.